und herzlich willkommen zur nächsten Folge Fantastic Brunch. Diesmal die Nummer 42 mit der Antwort auf alle Fragen. Natürlich Natalia, Jenny und mir Michelle. Und heute haben wir zu Besuch Kritzelpixel oder auch Isa. Hi Isa, magst du dich vorstellen?
Hallo. Oh, vorstellen. Ja, dann ist der Podcast wahrscheinlich auch schon vorbei, wenn ich damit fertig bin. Ja, hallo, ich bin Isa und ich mache alles. Also, ja, doch, ich glaube, das passt ganz gut zusammen. Also, ich mache halt Kunst. Also, ich schreibe Bücher, ich illustriere Bücher, ich spreche Bücher ein, ich zeichne Comics und Manga. Ich mache seit 3000 Jahren YouTube. Ja, das gibt's schon so lange, ich schwöre. Auch ich streame schon seit genauso langer Zeit. Auch so lange gibt's schon Streaming, wirklich definitiv. Ich habe als Fotograf gearbeitet und als Grafikdesigner und Webdesigner und Eventmanager und Marketing und hinter mir steht sogar eine Gitarre und ja, also hallo, ich bin Isa, ich bin chronisch ausgebrannt und 140% hyperaktiv. Freut mich sehr, hier sein zu dürfen.
Wow! Herzlich willkommen, das ist wirklich eine sehr beeindruckende Liste. Ich vermute mal, du hast nicht alles gleichzeitig angefangen, oder? Was war denn zuerst? Also erst YouTube, erst Bücher, erst Illustrieren, erst Schreiben.
Oh du, wenn ich das jetzt wüsste, wie was ineinander gegangen ist. Ich würde behaupten, so allgemein das Zeichnen und Malen war zuerst da, weil meine Mutter hat mich halt, also als ich sitzen konnte, in Wasserfarben gesetzt. Da gibt es ein Foto von mir. Da denkt man sich auch, dieses Kind ist zu klein dafür. Und ich habe so einen Pinsel in der Hand und schmiere damit die Wand voll. Entsprechend, ja, ich würde sagen, diese Kunst war zuerst da. Und dann war das alles aber so ein flüssiger Übergang, weil mein Toxic Trait ist, dass ich halt alles spannend finde.
Und dein Tag aber wahrscheinlich trotzdem nur 24 Stunden hat.
Ja, es gibt Freunde von mir, die behaupten, dass das bei mir nicht zutreffend wäre. Aber wenig schlafen ist jetzt nicht so der beste Tipp, deswegen enthalte ich mich da mal.
Und was war das erste Buch, was du illustriert hast?
Also ich habe für ein paar Kollegen immer mal so kleine Illustrationen gemacht, das ist aber schon so Ewigkeiten her, dass ich gar nicht mehr weiß, was da das erste war. Also richtig, dass ich das Gefühl hatte, ich gehe jetzt in die Illustrationsrichtung mit Richtung Bücher waren tatsächlich meine eigenen Projekte, weil ich da natürlich dann frei drehen durfte und alles machen konnte. Und ich habe aber halt vorher auch so kleinere, so Kurzcomics und Kurzgeschichten, mal so Anthologien veröffentlicht. Das ist dann aber halt mehr so ein Manga- und Anime-Bereich gewesen. Aber ist auch schon, ja, ist halt 15 Jahre her, fragt mich, ich weiß doch nicht.
Okay, ich hoffe, man hört im Hintergrund nicht das Kratzen, bei mir mein Kater dreht hohl. Ja.
Ich kann es wenigstens sehen und mich freuen.
Das kleine Biest.
Für alle da draußen, Michelles Kater nimmt gerade Michelles Regal auseinander.
Alter, kannst du das lassen?
Also wir spielen das jetzt geschickt.
Es tut mir leid.
Ach, wir müssen einem nicht leid tun, Nina.
Das ist ja irre. So, Michael holt die Leckerli-Dose raus und beruhigt den Kater. Genau. Dabei wir weiter über deine Projekte reden. Wann hast du das erste Buch jetzt veröffentlicht? Also echt schon vor 15 Jahren, oder?
Also das kommt drauf an, wie man das jetzt zählt, ob man jetzt das Schriftwerk nimmt oder das Illustrierte. Also im Manga-Bereich habe ich vor, also ich glaube angefangen hatte ich beim Schwarzen Turm Verlag. Da gab es halt immer mal so kleinere Zusammenschlüsse von Zeichnenden und dann hat man als eine Kurzgeschichte da veröffentlicht. Und davon habe ich auch immer noch die Belegexemplare stehen, weil ich an ihn klammere, meine Na, Babys.
Ja. Verständlich.
Ja. Außerdem war das meine Bezahlung.
Ich glaube, so haben wir alle irgendwie angefangen.
Ich weiß gar nicht, wie sie sich das leisten konnten. Die hatten kein Geld. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, das überhaupt zu drucken. Also von daher, ich habe schon mehr Belegexemplare bekommen, als man heutzutage teilweise so kriegt. Ja, aber das ist, also Gott, das ist ja, nein, ich möchte jetzt nicht über mein Alter nachdenken, aber das ist mehr als 15 Jahre her. Naja, also das erste Mal dann so richtig in Buchform. Das ist dann auch so 10 Jahre her gewesen. Das ist aber unter einem geschlossenen Pseudonym, darüber reden wir nicht. Ist auch okay, dass das irgendwo ganz weit weg existiert. Und dann jetzt so mehr oder weniger unbeabsichtigt, weil die Community das erst wollte, Und dann bin ich ins Self-Publishing gefallen, könnte man sagen, mit dem Gesicht voran aufgeschlagen. Und das war jetzt auch 5 Jahre schon her. Oh Gott. Oh mein Gott, es ist 5 Jahre schon. Was ist denn in den letzten Jahren passiert?
Also, wir sollten das vielleicht zur Nummer 43 umdeklarieren, weil die Antwort auf alle Fragen finden wir heute vielleicht doch nicht.
Vielleicht doch nicht, was in den letzten 5 Jahren passiert
ist. Ich habe kein Zeitgedächtnis. Ich habe null Zeitvorstellungsgefühl. Vielleicht lebe ich deswegen in so einem Zeitparadoxon.
Aber das geht mir ja auch so.
Genau, vielleicht ist das hilfreich dabei.
Ja. Aber das geht mir auch so, wenn man irgendwie überlegt, was die letzten, ich weiß nicht, 2, 3, 4 Jahre war. Ich denke dann immer so, boah, einerseits gar nichts passiert, andererseits gefühlt alles. Also.
Und das hat die Pandemie noch verschlimmert, finde ich. Wenn man da 2 Jahre hat, bei denen man zeitlich gar nicht mehr einordnen kann. Wie lange ist das jetzt her? Was ist da passiert? Also, ja, es wird auch nicht besser. Das tröstet dich jetzt nicht, aber.
Das ist okay, das kann einfach, die Zeit kann, wenn die vorbeifließen oder stehen bleiben, so Hauptsache ich kriege irgendwas hin, auch wenn sich das manchmal nicht so anfühlt, aber am Ende schaut man ja dann doch auf irgendeinen Berg von Papieren zurück und stellt fest, ach, ich habe was gemacht, das ist gut.
Aber du bist dann auch aus dem Self-Publishing raus und zu einem traditionellen Verlag gegangen, oder?
Ja, ich bin aus dem Self-Publishing geflohen, schreiend, rennend, okay, die Arme wedeln. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendwie so, wie viele Tonnen Bücher waren es? Ich glaube, es waren 2 Paletten Bücher zu Hause. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich hatte ja von Bücherveröffentlichung so gar keinen blassen Dunst. Ich war nicht in der Buchbubble drin, gar nichts. Die Leute wollten es nur haben. Und ich so, ja, du lässt es drucken und dann verschicke ich das. Und dann habe ich halt nicht damit gerechnet, dass es so viele Leute werden. Und dann sah unsere Wohnung aus wie eine Druckerei. Und dann hatten wir irgendwie, es waren, glaube ich, 2 Tonnen Bücher im Wohnzimmer. Und seitdem hat sich das Wohnzimmer auch nicht mehr erholt.
Du hast auch komplett den Vertrieb selbst gemacht. Ich
alles verschickt. Alter,
ich ziehe absolut meinen virtuellen Hut vor dir. Das, ja, aber das ist schon auch ein bisschen crazy, das zu tun.
Ja, ich hatte halt auch keine Ahnung. Ich habe halt auch vorher mal wieder nicht gefragt. Das ist halt, für mich war das nicht ein Begriff, dass es die Buchbubble gibt. Für mich war so, ja, Bücher halt, ne? Das ist so, da kommst du halt mit diesem Laienwissen ran, dass du vielleicht mal 3 gelesen hast in deinem Leben. Und plötzlich stehst du da vor diesem ganzen Wulst, was man alles machen muss und beachten muss. Und ich da komplett naiv reingestolpert, weil ich habe natürlich vorher 3 Millionen Sachen schon in diese Richtung gemacht, aber halt immer so maximal da mal ein Coverdesign und sonst was. Das bedeutet, ich habe immer nur so einen Blick reinbekommen, aber was da dranhängt. Ich hatte keine Ahnung, wenn Jannika nicht irgendwie aus dem Boden in Merch gekommen ist, wie so ein strahlender Engel, der mich rettet, hätte ich auch bis heute vielleicht keine blassen Dunst. Aber die so, oh, ich hab da, also ich könnte dir helfen. Ja, wurde dann gerettet.
Aber also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, du bist damit die erste Person, die ich kennenlerne, die das Self-Publishing so ernst genommen hat, dass sie sagt, ich mache alles selbst.
Weil ich dachte, das wäre das. Entschuldigung.
Eigentlich alle anderen Menschen suchen sich ja dann halt normalerweise einen Dienstleister, wie eben Amazon oder Book on Demand oder so, worüber dann zumindest der wirtschaftliche Teil abgewickelt wird. Also großer Respekt. Aber auch ein hohes Maß an Verständnis, warum du gesagt hast, so stellst du dir deine weitere Autorin-Karriere jetzt nicht vor.
Ja. Bitte nicht, danke, nein. Tschüss.
Und wie ging es dann weiter für dich? Hast du dir eine Agentur gesucht oder hast du einfach einen Verlag angeschrieben und hast gesagt, ich habe schon selber 1 Tonne Bücher verkauft, ihr könnt vielleicht noch mehr?
Also tatsächlich war es so, dass mich vorher schon ein Verlag angeschrieben hatte, die jemanden suchten als Autor für ihre Zeichenbücher. Und mit denen habe ich dann Zeichenlernen in 5 Wochen umgesetzt, innerhalb von 3 Monaten. Habe auch nicht geschlafen viel, der Verlag auch nicht. Aber wir haben halt gesehen, okay, das ist eine Lücke und die Leute wollen das. Und ich hatte das Konzept halt, es war halt auch so schön, du kriegst so eine E-Mail, die so, ja, hattest du vielleicht schon mal eine Idee in die Richtung? Und ich gucke so auf dieses halbfertige Manuskript, was für Videos gedacht war. Und denke mir, ja, also das Buch geht das eigentlich auch. Und mit dem hatte ich dann halt schon eine echt enge Bindung. Weil wenn du so ein Projekt aus dem Boden stammst, dann du lernst die Leute kennen. Also wir haben alle gelacht und geweint. Und natürlich dachte ich, okay, die sind ja echt nett und oh, die bringen Bücher raus. Vielleicht kann ich denen auch noch andere Projekte unterschieben, was ich dann getan habe. So, oh, guck mal hier, ich habe da noch was geschrieben aus Versehen. Ja, und ich weiß nicht, also die haben dann gesagt, ja, mach mal. warum nicht? Kommt jetzt auch nicht mehr drauf an. Ja, ich kann mich anscheinend doch ganz gut verkaufen. Also ich musste nicht zu einer Agentur, ich habe einfach heimlich noch so ein Ei mit ins Nest gelegt. Und seitdem mache ich das regelmäßig und das klappt.
Das ist total spannend.
Ist ja also, auch wieder maximal ungewöhnlich, weiß.
Ja, ich überlege gerade, ich glaube, sowas habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört. Also so eine Veröffentlichungsgeschichte ist total
mega cool. Ja, und finde ich auch schön, weil das zeigt eben auch, also auch für diejenigen, die jetzt zuhören und sich vielleicht auch fragen, so wie kommt man denn eigentlich dazu, Autor, Autorin zu werden, veröffentlicht zu werden? Es gibt einfach nicht den einen Weg. Mhm. Michelle muss schon wieder ihren Kater, also Michelle ist gerade angekommen, um ihren Kater zu retten. Dann übernehme ich doch mal die nächste Frage, die Trilogie, die du veröffentlicht hast, Mona. Magst du ein bisschen erzählen, worum es da geht?
Ja, also Mona war so auch nur so ein fixer kleiner Gedanke. Ich hatte zu der Zeit sehr viel Urban Fantasy konsumiert, weil das halt auch sehr viele KollegInnen schreiben und ich war sehr neugierig und ich bin halt da auch gerade so in diese Buchbubble ja gefallen und hatte zu der Zeit auch zum 3000. Mal wieder die Serie Lucifer geguckt und hatte diesen random Gedanken, der mich nicht mehr losgelassen hat, von einer Hexe oder halt irgendjemanden, der einen Dämon beschwört. Dabei geht aber was schief und der Dämon geht halt nicht mehr weg. Also es ist halt so, ja, der hat mir jetzt geholfen und tanzt jetzt aber immer wieder an, wenn Hilfe nötig ist. Und beide Parteien finden das ziemlich unpraktisch, weil Hilfe ist halt sehr weit gefasst. Und daraus hat sich dann so eine Kurzgeschichte eigentlich erst entwickelt. Aber bei mir und Kurzgeschichten ist das auch so eine ganz komische Beziehung. Es ist dann plötzlich so eine Quadrologie.
Oh, es ist eine Quadrologie. Ich dachte bis gerade nämlich auch, es sei eine Trilogie, aber...
Obacht. Ja, es ist eine Trilogie und es ist auch abgeschlossen, aber plötzlich ist da so ein Spin-off. Und, ja, das ist jetzt auch. Und der Verlag hat schon gesagt, ja, gib mal her. Und ich so, ihr seid ja völlig irre. Ja, das wird mich wohl auch nicht mehr loslassen. Das war vor allen Dingen so ein Running Gag. Ne? Meine Community hat auch gesagt, ja, das wird eine Quadrologie. Und ich so, nein. Und jetzt sitze ich hier. ja, also das ist halt, das hatte ich für meinen Stream geschrieben, das war wirklich nur so ein, eigentlich so Slice-of-Life-Story, habe ich immer mal ein Kapitelchen geschrieben und irgendwann waren es dann mehr und dann, ja, habe ich es halt, wie gesagt, dem Verlag ins Nest gesetzt und es geschlüpft.
Mit Reihen, die immer eine neue Bezeichnung brauchen, kennen Sie ja noch andere in dieser Runde aus, zum Beispiel Liza Grimm, die ursprünglich auch, glaube ich, 2 Talisbände schreiben sollte und auf Wunsch ihrer Community sind wir jetzt bei 3 und ich glaube, ein 4. ist nicht ausgeschlossen.
Also mehr, also ja, also ich würde ja nicht Nein sagen. Druck.
Mir ist immer besser in solchen Fällen, wie wir alle wissen.
Ja, also ich meine, wenn die Fanbase da ist und sich die Bücher finanzieren und tragen, dann sehe ich absolut überhaupt gar keinen Grund. Ne? Also.
Ja, und ich glaube, dass ohnehin die Seh- und Lesegewohnheiten sich in den letzten Jahren auch einfach nochmal stark verändert haben, weil es vielmehr im Hinblick auf serielles Erzählen gegangen ist. Also ich glaube, so dieses, du musst halt unbedingt ein Standalone haben und du musst halt irgendwie einen abgeschlossenen Film haben. Das haben wir auch in anderen Medienformen, dass man sagt, hey, eigentlich möchte man aber eine Geschichte wirklich auserzählen und die Gelegenheit haben, Charaktere zu entwickeln. Mhm. Und da eventuell auch nochmal einen Charakter auszukoppeln und die Geschichte von dem oder derjenigen zu erzählen. Und ich glaube, das hat sich auch einfach verändert von dem, was Leserinnen gerne haben möchten.
Ja, es ist auch so ein bisschen genrespezifisch. Ich meine, wenn man gerade im Fantasy-Bereich schreibt, dann ist es halt schon schwierig so, ja, wie bringe ich Worldbuilding und Characterbuilding jetzt in einen kurzen kleinen Band unter? Ich bin immer wieder erstaunt, wie vielen das so gut gelingt. Ich kann es nicht. Bei mir werden die Bücher alle sehr dick. Also auch die Mona-Bücher, man denkt so, ach, das ist ja, also ist ja wie so ein halbes Debüt. Ich habe zwar vorher schon High-Fantasy-Bücher rausgebracht, aber das ist halt, dieses Mona-Debüt fühlte sich halt an wie so der erste Schritt auch Richtung Buchhandlungen und alles. Und wenn man sich anguckt, wie fett die sind, das ist halt auch so, ne, so, oh, dein erstes Buch, es darf nicht zu dick sein und am besten ein bisschen in sich abgeschlossen und alles. Ich habe mit allem gebrochen. Also mit allem. Mit jeden Regeln im Buchmarkt habe ich komplett, die habe ich zerrissen und ist nicht mal gemerkt. Das hat mir immer nur im Nachhinein wurde mir dann das gesagt. So, das ist aber auch ungewöhnlich. So, hey, ich bin halt naiv, ne, was solche Dinge an. Komplett naiv. Also, ja.
Michelle, du hast schon so ein bisschen, also
ja,
gesehen, aber hast schon so ein bisschen die Sorgenfalte auf der Stirn, du arbeitest
als Autorin. Sorgenfalten gar nicht. Ich habe gerade überlegt, naiv würde ich das gar nicht nennen, sondern ich finde es eigentlich gerade ganz gut, weil man sich, oder ich zumindest, also ich kenne es von mir, ich blocke mich mit viel zu vielen Gedanken und weil ich dadurch, dass ich schon so lange als Lektorin und mittlerweile auch Übersetzerin arbeite, viel zu viel im Kopf habe und mich dadurch echt leicht ins Ausschießen lasse und dann denke, ja, nee, aber das geht doch nicht und dies geht doch nicht, was würdest du deinen AutorInnen auch sagen, so, ne? Und ich finde das eigentlich ganz gut, dass du da so frisch dran gehen kannst und das alles ausblenden kannst oder gar nicht erst weißt. Das wünschte ich mir echt auch manchmal. Deswegen habe ich gerade so geguckt, weil ich so dachte, wow, das ist
macht
cool, das klingt gut.
Was macht immer dir eigentlich Schreiben, Michelle?
Erg.
Nicht mal live gefragt, kann man sich nicht.
Also ich bin diejenige, die schläft und die langsam ist deswegen.
Ich finde das ein wunderschönes Zitat, ne? Hier, Michelle, 2023, Erg.
Ja, ich glaube
auch. Kann man gerne nehmen, voll in Ordnung. Ja. Nee, bei mir ist es so, dass meine Reihen, die ich übersetze, so gut laufen und so schnell laufen müssen, dass ich ja dann so nebenher noch an eigenen Projekten arbeite. Aber das Nebenher ist dann natürlich auch, wie gesagt, langsames Nebenher. Einfach aus Zeitgründen, weil ich viel am Tag übersetze und dann irgendwie mein Kopf platt ist, noch da irgendwie neue andere kreative Dinge zu generieren. Ich habe gerade, kreativ lebe ich mich, glaube ich, gerade beim Klamottenmachen eher aus. Ich stricke schon eine ganze Weile. Gestern habe ich zum ersten Mal ein Kleidungsstück genäht.
Was auch wirklich krass. Schön.
Wer mir auf Instagram folgt, hat es gesehen. Und ich bin stolz wie Oskar, muss ich gestehen.
Ja, kannst du auch sein.
Ja. Mir hat eine Freundin geholfen. Ich hätte mir fast ein Zelt genäht, weil ich die Ärmel irgendwie falsch an den Körper antackern wollte und sowas. Und halte es hoch und meine so, Sarah, das sieht komisch aus, guck doch kurz bitte mal. Und sie lacht halt voll los und meinte so, ja nun.
Ja, auch Kleidungsstücke brauchen ein Lektorat, ja.
Auch Kleidungsstücke brauchen
ein Lektorat. Also wirklich.
Folgen Sie dem Podcast 42 für mehr Lifehacks.
Ja.
Also Sarah, wenn du das hörst, du bist mein Lektorat, danke. Nee, genau. Das dazu und Irk.
Fällt mir.
Wie ist es denn bei dir? Kannst du, also du bist ja sehr multilevel kreativ, kannst du das alles so nacheinander sein? Also stehst du morgens auf und sagst, ich schreibe jetzt 3 Kapitel und dann esse ich was zum Mittag und danach zeichne ich was und danach schnappe ich mir die Gitarre? Oder ist es so, dass du sagst, montags, mittwochs und freitags wird geschrieben und dienstags und donnerstags wird gezeichnet und sonntags Gitarre gespielt? Oder ganz anders?
Ja, also da sind wir jetzt wieder bei dem Alles-auf-einmal-Antwort. Also ich habe ganz doll schlimmes ADHS und ich habe keinerlei Kontrolle darüber, was ich gerade gerne machen möchte. Und ich habe auch irgendwann aufgehört, in irgendeiner Weise Kontrolle darauf auszuüben. Ich habe zwar meine Punkte, die ich am Tag erledigt haben möchte, das heißt nicht, dass das passiert. Meistens kriege ich das hin, ja. Und ich lasse mich quasi frei drehen. Da ich inzwischen nur noch in den Bereichen arbeite, die mich auch interessieren, funktioniert das auch. Ich kann mich quasi darauf verlassen, dass mein Hyperfokus von den Projekten hin und her springt und die Dinge dann auch irgendwann zu Ende sind. Mhm. Und gleichzeitig funktioniere ich natürlich wahnsinnig gut mit Deadline-Druck. Heißt, wenn es dann heißt, so, das muss jetzt aber auch bis dahin, sonst enttäuscht du die gesamte Menschheit, dann hilft Stress wieder extrem gut. Und dann bin ich so die letzten 2 Wochen vor dem Projekt, plötzlich ist das Buch fertig. Komisch.
Wow.
Also du bist niemand, bei dem es besonders gut wäre, wenn man sagen würde, schreib mal in deiner Zeit,
ja,
und wir schauen mal, wenn das fertig ist. Das würde nicht gut funktionieren.
Nee, meine Persönlichkeit ist mit Kaugummi und Spucke zusammengehalten. Dass es funktioniert, ist ein Wunder. Frag mich nicht, es kommen Bücher bei rum. Es passiert jedes Mal. Und im Nachhinein kann ich dir nicht mehr beantworten, wann oder wie. Ich weiß manchmal nicht mal, wann ich geschrieben habe. Ich gucke dann auch hinter mir so, es sind 10.000 Wörter mehr, wo ist das hergekommen? Habe ich heute Nacht geschlafen? Ach, egal. Das ist auch dieses Zeitmanagement im Gehirn, wenn das nicht klappt. Das ist ja, das ist immer sehr schade. Ich kann Leuten nie was raten, außer dass es im totalen Chaos tatsächlich auch funktionieren kann.
Hast du das alles im Kopf oder schreibst du dir Listen oder sowas, um wenigstens irgendwie einen Überblick zu haben, an was du gerade alles dran bist?
Also mein gesamtes Gehirn ist nochmal kopiert in Notion. Also es ist halt wirklich alles, was ich denke. Jede kleine Idee, jeder Funke, der mir so einfällt, den tracke ich dort mit, damit der mir nicht entfällt. Weil sonst kommt er nachher in 3 Monaten wieder und springt mich an. Also ich habe da wirklich, bin ein alles aufschreibender Mensch. Es heißt nicht, dass ich mich immer dran halte, es ist genauso wie meine Buchplots. Ich plotte, um dann die Hälfte anders zu machen. Aber ja, das ist, Pensen ist auch völlig, also das ist ja, ne, das gehört ja mit dazu, dann mischt man das ein bisschen, dann klappt das. So ist mein Leben halt auch. Ich plane und die Hälfte davon ist irgendwo, funktioniert ganz anders, aber das ist wichtig. Also das Aufschreiben sonst, das würde gar nicht funktionieren. Sonst würde ich auch bei Terminen nie auftauchen. Also
Das kann ich total gut verstehen. Bei mir ist also auch mein Hirn ausgelagert auf gelbe Zettelblöcke. Wenn ich die nicht hätte, dann würde bei mir auch nichts funktionieren. Und ich brauche eben auch meinen Google-Kalender. Und beim Schreiben als Mal geht es mir auch wie dir. Ich muss mir alles aufschreiben, was ich schreiben will. Ich muss mich da nicht hinterher dran halten.
Genau.
Aber was ich nicht kann, ist mich einfach hinsetzen und irgendwie losschreiben. Ich brauche erstmal so die Struktur, auch wenn ich sie dann komplett über Bord schmeiße, aber erstmal muss sie da sein.
Ja, also was zum Festhalten, damit man nicht so im freien Raum fliegt. Manchmal klappt es, dass ich Dinge auch so im Kopf habe, wenn sich Projekte sehr, sehr fest im Kopf strukturiert haben, dann ist die Struktur schon vorhanden. Heißt aber, an einem Tag, wo ich konzentrationslos bin, habe ich keine Chance, weil dann ist die Struktur in meinem Kopf ja irgendwo versteckt. Deswegen ist es ganz nett, wenn ich es aufgeschrieben habe. Also ich kann mich auch hinsetzen und einfach anfangen, ein Projekt zu schreiben. So sind auch schon Sachen entstanden. Aber spätestens nach Kapitel 2 oder 3 muss ich mich hinsetzen und irgendeinen Rahmen festhalten, weil sonst fliege ich davon.
Am Anfang, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, kam ja schon mal ganz kurz das Thema KI so einmal über den Bildschirm gewabert. Ich meine, wir bearbeiten alle in Bereichen, in denen das gerade ein unfassbar viel diskutiertes Thema ist. Glaubt ihr, dass eure Arbeit sich durch KI in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr stark verändern wird? Oder glaubt ihr, dass es letztendlich, was jetzt momentan dann doch sehr, sehr hoch gehypt geredet wird, aber gar nicht so den großen Impact haben wird?
Da ist jetzt aber ein Fass aufgemacht, ist dir klar. Ne? Also ich meine, dadurch, dass das ja mich in quasi all meinen beruflichen Bereichen betrifft, kann ich sagen, dass mich die Arbeiten von Leuten mit AI oder auch selbst das Arbeiten mit AI schon massiv verändert hat in ganz vielen Bereichen. Ich persönlich habe halt natürlich Probleme damit, dass viele von den Dingern das Copyright-Recht, also das Urheberrecht und Konsens so ein bisschen mit Füßen treten. Das sei mal dahingestellt, ob das rechtlich okay ist oder nicht. Laut bestimmten EU-Regularien ist das in Ordnung, dass Sampling von Bildern okay ist und von Texten, finde ich moralisch immer noch ein bisschen fragwürdig. Ja. Ich selber allerdings benutze das inzwischen schon einfach als zusätzliche Referenz, also als Künstler, gerade jemand, der wie ich viel Hilfe beim Visualisieren braucht. Weil, also ich habe eine krasse bildliche Vorstellungskraft. In dem Moment, wo ich schreibe und male, ist die offline. Ist weg, ausgeschaltet, zappenduster. Ich kann mich nicht auf 2 Sachen konzentrieren. Ich kann mir entweder Dinge vorstellen oder ich setze sie um. Und ich muss also sehr viel Visuelles oft neben mir haben. Und da helfen mir natürlich, mehr Referenzen sind mehr Referenzen sind mehr Referenzen. Mhm. Und finde da AI dahingehend ganz praktisch, weil sie da eben ein Tool wird. Sie erweitert halt das, was ich vorher hatte. Dass sie meinen illustratorischen Beruf in vielen Bereichen quasi schon ersetzt. Gut, diese Diskussion hatten wir auch schon in vielen anderen Berufsfeldern. Aber die AI kann halt nicht kreativ denken. Das geht halt nicht. Ne? Das ist unmöglich dementsprechend. Ich glaube, manchen Menschen reicht es. Und diese Menschen wird man vielleicht auch verlieren. Aber hatte man diese Leute vorher? Das waren die Verlage, die mit AI arbeiten und Illustrationen nicht mehr einkaufen, die haben auch schon vorher nicht dafür bezahlt, sonderlich. Also ob ich jetzt meine 5 Euro nicht kriege oder die AI benutzen, ist mir jetzt tatsächlich, dann ist es halt so, ne?
Ja. Wie ist es bei dir, Michelle?
Ich habe mich jetzt, muss ich sagen, beim Übersetzen noch nicht großartig damit auseinandergesetzt. Ich klammere mich eventuell noch ein bisschen an den Gedanken, dass der Gedanke hinter dem Text, der transportiert wird, zumindest aktuell noch nicht erfasst wird von jemandem, der nicht komplett menschlich ist. Ich bin gespannt, ob sich das wandelt in den nächsten Jahren. Ich könnte mir vorstellen, es wird noch, wenn, eine ganze Weile dauern. Also jetzt nicht irgendwie die nächsten 2 Jahre oder so, sondern eher, ich weiß nicht, 10 Jahre oder so. Aber ja, ich schaue mir das mit Bangen an, muss ich sagen. Also es ist schon so, das Übersetzen muss immer schneller vonstatten gehen. Die Verlage wollen die Bücher immer schneller haben, die Projekte immer schneller haben. Im Bestfall veröffentlichen parallel zum Beispiel jetzt englischen Text. Und klar, kann eine AI schneller arbeiten als ich. Aber wie gesagt, ob der Text qualitativ so hochwertig ist im Moment, finde ich noch nicht. Und dann mal sehen, was draus wird. Aber ja, es ist ein bisschen gruselig, sich das anzugucken, muss ich sagen.
Ich meine, im Bestfall ist es etwas, was die Arbeit maximal erleichtert. Das heißt, dass es eine gewisse Vorarbeit gemacht werden kann. Dann ist es, das ist ja fair enough, weil das würde auch bedeuten, dass man eventuell mehr Zeit hat, so eine Übersetzung mal auszufeilen, sich wirklich dahinter zu setzen, zu gucken, okay, ich will jetzt den gesamten Kontext sprachlich erfassen. Und wenn du sowas ja in ganz kurzer Zeit normalerweise abliefern musst, ist es natürlich hart, das immer so tun zu können. Ja. Ne? Also ich meine, als Tool super, so sehe ich das bei dem Bildgenerierungs-AIs auch. Alles, was es mir vorweg schon mal so hinreichen kann, dass ich jetzt nicht, ich sitze oft und bastle in 3D-Programmen Szenen vor, weil ich halt schon will, dass das Licht und alles recht realistisch ist. Und da sitze ich dann 10 oder 20 Stunden nur an diesem Vorabbild schon dran. Ja, wenn eine künstliche Intelligenz kann das inzwischen mir diese Vorabbilder tatsächlich rendern, ne? Also diese Referenz, die ich brauche. Und es gibt ja auch inzwischen ein paar Gesetzesentwürfe. Also in Japan gibt es zu AI einen sehr spannenden Gesetzesentwurf, der das wirklich nur in die Forschung und in das Lernen drängt. Und das finde ich toll. Also da sehe ich das auch. So damit lernen, damit forschen, damit spielen, das als Tool nutzen, ja. Und die Kreativität kannst du ja eh nicht simulieren, die kannst du nur erweitern.
Ja. Also ich habe tatsächlich so den Gedanken auch gehabt. Es ging, habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, auf den sozialen Medien so, wie hätte denn der Rest von Da Vincis Mona Lisa ausgesehen? Absolut hilarious Projekt, da noch irgendwie eine Landschaft reinmalen zu wollen. An anderer Stelle finde ich es dann wieder hochspannend. Also sich zum Beispiel zu fragen, wie würde Michelangelos David, wie hat wohl das Modell ausgesehen, der dafür für ihn gesessen hat. Und das sind so Sachen, die ich dann eben auch bei so Bildbearbeitungsfragen total spannend finde. Und was die Texte angeht, Michelle, und was du gesagt hast, ich könnte mir vorstellen, dass sich die Arbeit damit auch verändert. Weil ich kann mir auch kaum vorstellen, dass man keine Übersetzer mehr braucht, weil die Texte einfach so in sich oft nicht funktionieren, weil überall da, wo kreativer Umgang mit Sprache gefragt ist, das kaum gelingen kann. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich gerade bei diesen Projekten, die so ganz schnell übersetzt werden müssen, weil man gemeinsame internationalen IT hat, dass da so eine Vorabübersetzung erfolgt und der Übersetzer dann so eine Mischung aus Lektor und Übersetzer sein wird irgendwann mal.
Ja, genau, ja, der Fokus, ja. Ich meine, wenn die AI Dinge übernimmt, die nichts mit Kreativität zu tun haben, können wir uns natürlich viel mehr auf unsere Kreativität fokussieren. Das ist natürlich jetzt ein wunderschönes Traum- und Luftschloss und wir wissen, dass es in ganz vielen Bereichen nicht so funktionieren wird. Ich habe schon genügend Videospiele inzwischen gesehen, auch von großen Publishern, wo ich eine AI-Art da drin erkannt habe. Also ich habe inzwischen ein ziemlich gutes Auge dafür entwickelt, vor allen Dingen deswegen setze ich mich auch so hin und arbeite viel mit künstlich generierten Bildern, weil ich sie erkennen möchte. Ich möchte wissen, wie das funktioniert, wie ich es anhand schon der Art und Weise, wie es generiert ist, raussehen kann, und das geht momentan noch. Und allein schon die Stockfotoseiten sind da voll damit. Also da, wie willst du heutzutage auf Shutterstock und Co. noch was kaufen, wenn du nicht weißt, wie die Dinger aussehen, du fällst drauf rein. So viele KollegInnen sind schon drauf reingefallen. Es gibt super viele Cover mit AI, da wusste aber niemand, dass es AI ist. Das finde ich halt schade, dass du wenigstens sollst du dich bewusst entscheiden dürfen.
Genau, ich finde es auch, also das einfach den Leuten so zu verkaufen, finde ich super merkwürdig und finde eben auch, also da kommt man eben auch schnell sowieso in unangenehme Bereiche, also wenn SchauspielerInnen künftig auch lang nach ihrem Ableben noch in Hollywood-Produktionen mitspielen oder, ja, und ich meine, bei Sprache lässt sich das, glaube ich, heute schon sehr, sehr gut simulieren und da würde man sich vielleicht Menschen, dass die eigene Stimme für alles Mögliche verwendet. Also das finde ich sehr, das finde ich moralisch total fragwürdig, technisch machbar, aber sollte man vielleicht nicht.
Alles muss mit Zustimmung passieren. Also ich selber würde mich natürlich wahnsinnig freuen, dass wenn ich mal irgendwann sehr alt bin und wahrscheinlich den Stift nicht mehr halten kann, eine künstliche Intelligenz meinen Artstyle simulieren kann, sodass ich immer noch Bilder aus meiner Kreativität heraus quasi wenigstens einigermaßen so gestalten kann wie, naja, das, was ich früher mal gemalt habe. Also das finde ich spannend. Mhm. Da ist aber halt immer dieses Ding, ist das dann noch anwendbar, woran ist das trainiert und welchen Wert hat es? Hat es nur noch einen Wert für mich, hat das einen Wert für andere? Weil Kunst ist ja nun mal etwas, wenn jemand ein künstlich generiertes Bild sehr, sehr gefällt und ein Mensch liebt das sehr, bringt er den kreativen Kontext zum Bild zurück. Also das ist eine sehr philosophische Diskussion letzten Endes. Ich bin da ein bisschen offener. Mir ist es eigentlich nur wichtig, dass es Regeln gibt, dass da keine Grenzen überschritten werden und dass dieser Umbruch auch nicht so schnell passiert, dass das den Leuten jetzt überall ihre Jobs kostet. Weil selbst wenn das vielleicht irgendwann mal so der Fall sein wird, dass ganz viele Dinge generiert werden, sollte das einfach mal, man sollte mal lernen aus dem, was schon in der Vergangenheit passiert ist durch Automatisierung, dass man vielleicht einfach auch diesen Umbruch langsam begleitet und den Menschen überhaupt erstmal hilft, die Tools zu verstehen und Möglichkeiten zu entwickeln. Und manche Dinge müssen vielleicht auch nicht immer vereinfacht werden, weil wir reden hier von Kunst. Ja. Es geht nicht unbedingt darum, dass es einfach sein muss. Industry Artwork ist wieder was anderes als Concept Art, das macht man oft nicht direkt Kunst. Also ich habe das dann nämlich als Kunst betrachtet, sondern ich habe halt wirklich das handwerklich aufgebaut. Und dann bin ich natürlich froh, wenn mir irgendjemand dabei hilft, das einfacher zu machen. Aber wenn ich an so einem 100-Stunden-Projekt male und zeichne, dann geht es bei mir um die Kunst dahinter. Da ist auch schon der Wert in dem Bild, die ganze Blut, Schweiß, Tränen, Leid und Tod und Verderben, das da reingeflossen ist. Also das steckt ja mit da drin.
Und Kunst muss nicht immer einfach sein, finde ich einen sehr, sehr schönen Satz.
Ja, ja, ist so. Kleben ist ja auch nicht einfach.
Ich schaue dich gerade an, Michelle. Hattest du
angesetzt? Nee, ich habe dich angeguckt.
Ich hätte noch eine Frage, weil du es gerade erwähnt hast, dass du so viel AI-Art schon bei großen Games gesehen hast. Das bedeutet, du hast tatsächlich auch noch Zeit, in Games reinzugucken?
Ja, das ist, also ich meine, ich habe ziemlich lange Zeit mit Videospielen tatsächlich auch mein Geld verdient, weil ich recht lange Let's Plays auf YouTube gemacht habe. Und bin dann nebenbei halt in die Abendschule gegangen. Das hieß, ich hatte halt tatsächlich da dann die Zeit dazu. Und dann ist das eine irgendwann so mehr in die Kunst übergeflossen, weil ich wollte mehr meinen eigenen Content machen. Jetzt ist das Gaming nur noch so ein kleiner Part. Aber ja, ich habe da auch noch Zeit für. Das existiert tatsächlich. Oh, das ist, und ich bin da auch durch die Bank weg. Da bin ich auch, also Rollenspiele, ja, das ist ganz super, aber also ich mag gerne von Survival-Games, aber auch über Shooter einfach auch gerne Dinge einfach mal ausprobieren. Also klar, gerne Dinge, die man mit anderen zusammenspielen kann, das ist immer am schönsten. Aber auch da probiere ich mich gerne aus, weil das auch wieder die Kreativität erweitert. Also ich hätte auch meine Atlas des Äthers Buchreihe nicht so vehement weiterverfolgt, weil das ja so ein Mammut-High-Fantasy-Projekt ist, wo ich, also boah, das als erstes Projekt, Isa, was ist falsch mit dir? Mach's dir maximal schwer. Wie schwer willst du es dir machen? Ja, aber ich habe halt zu der Zeit viel Dragon Age gespielt und Guild Wars 2 und das hat das halt nochmal so mitgetragen. Ich so, okay, diese Themen interessieren die Leute ja. Weil das ist so eine Story, die habe ich mit rumgeschleppt, seitdem ich angefangen habe, denken zu können, so als Kind. Weil meine Mutter mich natürlich mit Drachen gefüttert hat, um mich großzuziehen. Und das war halt, es ist dann, hat sich dann durch die Bank weg so durchgetragen, durch die Anime und alles, was ich geguckt habe, es kam immer mehr dazu. Und dann war es aber halt ausschlaggebend, Guild Wars 2 und Dragon Age zu spielen, um zu sehen, exakt das, was in meinem Kopf als Fantasy-Welt existiert, spielen Millionen von Leute. Die lieben das und die finden das toll in allen Facetten, die leben in dieser Lore. Und ich so, wenn Millionen von Nerds so Lore-versessen sind, dann kann ich die Geschichte vielleicht auch mal jemandem erzählen. Und also das beflügelt auch, das Zocken beflügelt auch mein Schreiben.
Aber dann fühlst du vielleicht mit mir, ich habe gestern Abend das Summer Games Fest angeschaut und es gab natürlich wieder keine Vorankündigung für das neue Dragon Age. Es ist einfach, ich meine, man ist ja, guck mal, gewöhnt als Fan. aber zumindest gab es den Trailer für die nächsten Part vom Final Fantasy Remake. Da freue ich mich jetzt erstmal drauf.
Ja, man nimmt ja alles, ne? Also, man so kriegen, genau. ja.
Wir sind inzwischen auch schon so an der Stelle, wo es um Empfehlungen oder auch um Warnungen geht. Wir fragen ja immer, gibt es in letzter Zeit was, was ihr gesehen, gelesen, gehört habt, was euch besonders gut gefallen hat, was ihr empfehlen könnt? Oder auch, wo man sagt, ich habe was gesehen, gelesen, gehört, wo ich sagen würde, verschwendet eure Zeit lieber nicht damit. Gibt es da was bei dir, Michelle?
Ich bin gerade auf Dexter New Blood. Ich habe erst die alte Serie neu geguckt und nochmal von vorn und durchgebinged und bin jetzt bei der neuen Staffel, die ja 10 Jahre nach Dexter den alten Staffeln spielt und bin echt begeistert. Es ist fies, es ist böse, es ist blutig, es ist toll. Absolute Empfehlung.
Ich bin ein bisschen late to the game, aber ich habe jetzt tatsächlich noch mit The Untamed angefangen, nachdem ich Grandmaster of Demonic Cultivation auch gelesen hatte. Und arbeite mich jetzt durch 50 Folgen, bin jetzt, glaube ich, irgendwie bei Folge 12. Und es ist sehr schön fürs Herz. Und wer es ein bisschen mehr Science Fiction und etwas weniger Romantik und langhaarlastig mag, dem kann ich Silo wiederentdeckt. Ist eine alte Veröffentlichung, früher mal bei Piper gewesen. Sehr gut gemachte Science Fiction, sehr guten Hintergrundwelt, Menschen, die glauben, nach einer irgendwie gearteten Katastrophe müssten sie in einem wie ein Silo aufgebauten, einem kleinen Reservat leben und die im Prinzip aber nicht wissen, wie ihre Geschichte ist, wie sind sie da hingekommen, warum dürfen sie nicht raus, warum können sie nicht raus. Und das ist tatsächlich auch ganz, ganz cool gemacht. Wie ist es bei dir, Isa?
Also so geschichtstechnisch bin ich jetzt gerade momentan mehr so im Serienmarkt unterwegs. Also ich lese sowieso nicht so viel, weil ich halt, also ich kann bei einem Buch nicht aufhören. Das ist so gefährlich, wenn ich ein Buch angefangen habe. Egal, ob es schlecht oder gut ist. Egal. Ich lese halt vor allem auch seichte Literatur. Ne? Es kann auch handwerklich total schief sein, ist mir egal. Saug das einfach weg. Deswegen, gut, habe ich auch weggesogen. Hat vielleicht der eine oder andere schon auf dem Schirm, aber Kohlraben schwarz kann man sich auch zum Wegbinschen gönnen und danach weint man dann sehr, weil es dann weggebinscht ist und dann guckt man es nochmal und nochmal und nochmal. Kann ich sehr empfehlen. Und buchtechnisch habe ich tatsächlich Sachbücher am Start. Ich habe mich irgendwie so vorgearbeitet von, was weiße Menschen über Rassismus hören wollen, aber, also nicht hören wollen, aber wissen sollten, habe ich mich über zu Exit Racism und dann Sprache und Sein weitergearbeitet. Wenn man einmal in diesen Büchern drin ist, setzt sich das sofort. Ja. Und dann kriegt man das Nächste vorgeschlagen, das Nächste, und man hatte immer das Gefühl so, ich wusste nicht, was ich nicht wusste.
Ja.
Es ist sehr empfehlenswert, sich da einfach so von Buch zu Buch einfach durchzuangeln. Gibt es auch ganz tolle Hörbücher zu. Also, ja.
Ja, prima. Dann vielen Dank. Leisa, bist du bei uns? Leisa hatte schon gesagt, dass sie heute nur die Technik fährt und infolgedessen nicht so anwesend ist, wie sie es sonst ist.
Leisa ist heute nicht so lauter.
Ja, genau. Dann würde ich an dieser Stelle trotzdem sagen, wir machen vielleicht einfach mal hier den Cut und verabschieden uns. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ich finde es super spannend, was du zu erzählen hattest. Und sagen noch traditionell, bleibt fantastisch.